ARD. Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Und zu Beginn etwas englischen Originalton.
Without freedom of speech, people are obviously not able to say what they want to say, and then they cannot make an informed vote. It's actually quite easy to tell who the bad guys are. It's like, who wants to shut down freedom of speech? They are the bad guys. It's very clear.
Yes. And do you know what Adolf Hitler did? The first thing, he switched off free speech.
Yes.
So he controls the media, and without that, he would have never been successful. The biggest success after that terrible era in our history was to label Adolf Hitler as right and conservative. He was exactly the opposite. He wasn't a conservative. He wasn't a libertarian. He was a communist, socialist guy.
Ja, Elon Musk, Sie haben ihn vielleicht erkannt, sagte, ohne Meinungsfreiheit können die Menschen natürlich nicht sagen, was sie sagen wollen, und dann können sie auch nicht informiert abstimmen. Ein wenig herausgeschnitten von mir aus Zeitgründen. Und es ist eigentlich recht einfach zu erkennen, wer die Bösen sind. Wer will die freie Meinungsäußerung unterbinden? Das sind die Bösen, das ist ganz klar. Alice Weidel sagte, ja, und wissen Sie, was Adolf Hitler als erstes getan hat? Er hat die Redefreiheit abgeschaltet. Er kontrollierte die Medien. Ohne das wäre er nie erfolgreich gewesen. Dann wieder ein Sprung weiter in ihrer Rede. Der größte Erfolg nach der schrecklichen Zeit in unserer Geschichte war, Adolf Hitler als rechts und konservativ zu bezeichnen. Dabei war er genau das Gegenteil. Er war kein Konservativer, er war kein Libertärer, er war Kommunist, Sozialist, Zitat Ende. Die AfD, Partei- und Fraktionsvorsitzende und heute gewählte AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel, am 9. Januar war das, während ihres Gesprächs mit dem größten Anteilseigner der Plattform X, nämlich Elon Musk auf X. Leicht eingekürzt, wie gesagt, von mir ein Beispiel, wie man frei auf X auch historische Fehlinterpretationen unwidersprochen äußern kann, soweit so gut. Zitat, das Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Das war ja der AfD-Politiker Björn Höcke im Wall Street Journal vom Januar 2017. Gilt jetzt Höcke nach dem Ex-Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel nun als Kommunist, weil er faschistische Ideen relativiert? Gut, das war von mir polemisch zugespitzt, aber es zeigt, wie mit dem zeitlichen Abstand Fakten ins Gegenteil verkehrt werden können und letztlich der Mord am Chef der Kommunistischen Partei Deutschlands, Ernst Thälmann, im KZ Buchenwald im August 1944, in der Konsequenz der Äußerung von Alice Weidel über einen linksextremen Hitler Kommunisten angedichtet wird. Und fast zeitgleich gab es vom Meta-Chef Mark Zuckerberg das Signal, dass Faktenchecks abgeschafft würden. Dem Beispiel von Elon Musk folgend. Dazu gleich mehr. Auch zu einer gemeinnützigen Plattform namens Molo. Dann sucht die EMS Nachwuchs und am Ende noch ein Mediathek-Tipp mit dem Journalisten Thilo Mischke. Und das alles wie gewohnt in der Ausgabe vom 11. Januar 2025.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Hey everyone, I want to talk about something important today. Because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram.
Ja, hallo zusammen. Ich möchte heute über etwas Wichtiges sprechen, denn es ist an der Zeit, zu den Wurzeln der freien Meinungsäußerung auf Facebook und Instagram zurückzukehren. So der Erfinder, Sie haben ihn vielleicht erkannt, und Chef von Facebook, Mark Zuckerberg, auf seiner 2012 zugekauften, zwei Jahre zuvor in San Francisco entwickelten Plattform Instagram diese Woche am 7. Januar. Zuckerberg will also zurück zu den Wurzeln. Was meint er damit? Welchen Zustand strebt er an? Dies möchte ich besprechen mit Markus Schuler. Er ist Tech-Journalist, der uns jetzt zugeschaltet ist, live natürlich. Guten Morgen nach San Francisco.
Ja, guten Morgen aus Kalifornien.
Markus, für mich klingt die Botschaft Zuckerbergs nach einem Eingeständnis, es nicht geschafft zu haben, durch Faktenchecks, Inhaltefilter und die sogenannten Cleaner seine Plattformen des Meta-Konzerns von kritikwürdigen Inhalten fernzuhalten. Ich erinnere mich noch an seine Lobeshymnen auf künstliche Intelligenz. Nun spricht er von einer Unzulänglichkeit der Kontrolle durch Software.
But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, That's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship.
Also, er sagt, das Problem komplexer Systeme sei, dass sie Fehler machen. Selbst wenn sie nur 1% der Beiträge versehentlich zensieren, betrifft das Millionen von Menschen und wir haben einen Punkt erreicht, an dem es einfach zu viele Fehler und zu viel Zensur gibt. Hat Zuckerberg nicht recht? Das Internet lässt sich nicht so regulieren wie konventionelle Medien, weil die Gülle immer stärker ist als die Anzahl der Cleaner zum Beispiel. Und Software macht nun mal tatsächlich Fehler bei der Bewertung von Aussagen und sperrt zum Beispiel Satire aus oder bewertet falsch in unterschiedlichen regionalen oder kulturellen Kontexten.
Ja, Zuckerberg hat da sicherlich recht. Da macht er einen Punkt. Das Internet ist dezentral, es ist global und es ermöglicht eine schier unendliche Menge an Inhalten, die in Echtzeit noch dazu geteilt werden können. Diese Dynamik, die macht es natürlich schwierig, Content in Echtzeit zu regulieren. Software-Algorithmen, die Inhalte bewerten, die machen Fehler. Zum Beispiel, du hast es gesagt, bei satirischen Beiträgen oder kulturell unterschiedlichen interpretierbaren Aussagen. Zuckerberg macht es sich aber auch ziemlich einfach. Er wälzt die Verantwortung für die Inhalte auf seinen Plattformen künftig komplett auf die Nutzerinnen und Nutzer ab.
Nun gibt es aber für ihn rund 2 Wochen vor der Amtseinführung von Donald Trump nur einen Ausweg, nämlich den hier.
First, we're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes similar to X. Starting in the US.
Also erstens werden wir Faktenchecker abschaffen und durch Community Notes ersetzen, ähnlich wie bei X, beginnend in den USA. Setzt er da auf Schwarmintelligenz oder was bedeutet das?
Ja, und er spart damit Millionen Dollar, was gut bei den Aktionären von Meta ankommen dürfte, denn diese extern beschäftigten Faktenprüfer bisher, die haben den Konzern eine Unsumme jedes Jahr gekostet. Die Sache hat aber einen Haken. Schwarmintelligenz ist natürlich manipulierbar, indem zum Beispiel einzelne Gruppen ganz gezielt Fehlinformationen verbreiten. Die Konsequenz: Hassrede, Falschinformationen, all das werden die Meta-User außerhalb der EU bald deutlicher in ihren Social-Media-Feeds zu sehen bekommen.
Aber er stellt ja noch 4 weitere Maßnahmen vor. Kannst du die vielleicht mal zusammenfassen?
Ja, also Meta hat unter anderem einige Regeln gelockert, sodass es möglich ist, Menschen bestimmter Rassen, Religionen oder sexueller Orientierung zu beleidigen. Man kann zum Beispiel posten, dass Transgender-Personen psychisch krank seien. Das war bisher nicht erlaubt. Außerdem wurde eine Regel aufgehoben, die es Nutzern untersagte, Menschen bestimmter Rassen für die Verbreitung des Coronaviruses verantwortlich zu machen. Und Zuckerberg beschloss außerdem, die Regeln für Diskussionen über kontroverse gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Immigration, Gender, Sexualität generell zu lockern. Und außerdem kündigte er an, mehr politische Inhalte in die Feeds bei Facebook, bei Instagram aufzunehmen, nachdem diese jahrelang herabgestuft worden waren. Und damit kommt der Meta-Chef zentralen Forderungen vor allem rechter und konservativer Gruppen hier in den USA nach.
Er erwähnt in seiner Instagram-Rede ausdrücklich die Trump-Administration 2016 und im Kontext der Amtseinführung nun auch Trump-perspektivisch. Hören wir mal.
Finally, we're going to work with President Trump to push back on governments around the world that are going after American companies and pushing to censor more. The US has the strongest constitutional protections for free expression in the world.
Er sagt, und letztlich werden wir mit dem Präsidenten Trump zusammenarbeiten, um gegen Regierungen auf der ganzen Welt vorzugehen, die gegen amerikanische Unternehmen vorgehen und darauf drängen, mehr zu zensieren. Die USA haben den stärksten verfassungsrechtlichen Schutz für die freie Meinungsäußerung in der Welt. Zitat Ende. Ist das, also glaubt er erstens daran oder ist das ein freiwilliger Move oder was weiß man, warum er hier so wirkt, als würde er vor der Regierung kuschen?
Also zunächst ist es meine Nebelkerze und ich würde sagen, es ist beides. Also noch, und es ist noch viel mehr. Zuckerberg nutzt nämlich die Gunst der Stunde, um sein Lebenswerk, seinen Konzern in der neuen politischen Gemengelage abzusichern. Trump hatte ja in der Vergangenheit immer wieder gegen Zuckerberg gestichelt und unter anderem gefordert, dessen Unternehmen zu zerschlagen, weil es linke Meinungen angeblich bevorzugen würde. Die jetzige Kehrtwende ist der sozusagen erhobene Zuckerbergsche Mittelfinger gegenüber jedweder gesellschaftlichen Verantwortung. Und wie immer in der eindrucksvollen Wendehalsgeschichte von Meta und Mark Zuckerberg wird deutlich, es geht hier einzig um wirtschaftliche Interessen und die Sicherung von Metas Marktposition. Wer was anderes geglaubt hatte, ist besser im Märchenland mit Snow White und Rapunzel aufgehoben.
Aber es war ja erstmal nur eine Ankündigung, wie wir hörten, für den US-Markt. Er kritisierte aber natürlich auch die EU.
Europe has an ever-increasing number of laws institutionalizing censorship and making it difficult to build anything innovative there.
In Europa gibt es eine wachsende Zahl von Gesetzen, die die Zensur institutionalisieren und es schwierig machen, etwas Innovatives zu entwickeln. Aber Markus, auf was muss man sich jetzt in der EU und in Deutschland wirklich einstellen?
Auf einen Mark Zuckerberg, Jörg, im Kostüm von Elon Musk. Die Zeit diplomatischen Verhandelns, die dürfte vorbei sein. Die Sprache gegenüber Brüssel dürfte sich drastisch ändern. Meta wird jetzt härter gegen EU-Maßnahmen und Verordnungen vorgehen, vermutlich auch den öffentlichen Streit suchen. Als Blaupause dürfte hier das ungenierte Auftreten von Elon Musk dienen, der sich ja nicht nur in die Politik in Deutschland einmischt, sondern das auch in Großbritannien oder der Ukraine getan hat. Für die Nutzerinnen und Nutzer in der EU bedeutet das vermutlich erstmal eine größere Kluft zwischen den Inhalten, die es in der EU gibt, und den Inhalten, die es bei Facebook und Instagram in den USA gibt.
Nun gibt es ja keinen Zwang, Facebook und Instagram zu nutzen. Und was man schon bei Twitter, X, mit dem Kauf von Elon Musk ja beobachten konnte, ist, dass es zumindest in Deutschland einen kontinuierlichen User-Rückzug gibt. Das könnte wahrscheinlich auch Meta drohen. Gelegentlich liest man solche Posts. Andererseits ist Grünen-Politiker Robert Habeck zum Beispiel wieder auf X zurückgekehrt. Mutmaßlich eher die Ausnahme. Aber ist es realistisch, dass Zuckerberg hier bewusst in Kauf nimmt, User zu verlieren? Schadet das nicht eigentlich seinem Geschäftsmodell?
Ich glaube, Zuckerberg wägt hier ab. Einschwenken auf Trump-Kurs dürfte sein Unternehmen vor der Zerschlagung schützen. Das käme ihn immer noch günstiger als ein möglicher Nutzerschwund. Sowas kann man verkraften, das kann man hinnehmen, denn die Amtszeit von Trump ist auf 4 Jahre begrenzt, und mal sehen, was danach passiert.
Aber es gibt natürlich Alternativen. Wir wissen, dass bei Twitter Mastodon einsprang und Blue Sky. Welche Plattformalternativen könnten denn hiervon profitieren, wenn Mark Zuckerberg so rigoros, ich sag mal, auch User verprellt?
Ja, die eine hast du schon erwähnt, also prinzipiell so Konkurrenten wie eben Blue Sky oder Mastodon, aber auch klassische Medien, glaube ich, die unter der Konkurrenz der sozialen Medien ja in den vergangenen 10, 15 Jahren zu leiden hatten, die bekommen vielleicht eine neue Chance. Also Zeitungen, Magazine, Radio und TV-Sender, die können jetzt in der neuen Trump-Ära gewinnen, weil es eben Quellen und Informationen braucht, denen man vertrauen kann, egal ob man sich nun als links oder lieber oder konservativ verortet.
Vielen Dank, Markus Schuler. Eine weitere neue Plattform stelle ich Ihnen gleich nach der nächsten Musik vor. Aber vielen Dank erstmal zu dir. Du bist ja jahrelanger Tech-Journalist mit Stammsitz in San Francisco und beobachtest wahrscheinlich auch die nächsten 4 Jahre für uns intensiv. Erstmal bis hierhin vielen Dank.
Danke.
Das Radio 1 Medienmagazin, und in dieser Woche hat es doch so bei einem oder dem anderen dann tatsächlich den Schock gegeben. Nun ist auch Facebook und Threads betroffen, möglicherweise von einer Überflutung von, ich sag mal, Falschinformationen, Fake News oder auch unliebsamen Äußerungen. Aber kennen Sie denn schon Molo? Ich zitiere mal, Molo ist gemeinwohlorientiert und nicht kommerziell. Daher ist die Nutzung der App für alle kostenlos, werbefrei und datensparsam. Unser Ziel ist es, mit Molo allen Menschen einen niedrigschwelligen Zugang zu lokalen Infos zu ermöglichen und auf diese Weise zu aktiven Gemeinschaften beizutragen. Zitat Ende. Ich begrüße jetzt in der Leitung den Projektleiter von Molo, Andreas Hepp von der Uni Bremen, vom Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung. Herr Hepp, was ist Molo jetzt wirklich genau?
Ja, hallo. Molo ist eine Plattform für alle, die für lokale News, Nachrichten sich entweder interessieren oder was zu sagen haben, was beisteuern wollen. Also vom Prinzip kann jeder mitmachen. Wir hatten ursprünglich die Plattform für Bremen entwickelt aus einem Forschungsprojekt raus und ja, sind gerade dabei, uns, wie es so schön heißt, in Richtung bundesweite Skalierung zu entwickeln. Also immer mehr, immer neue Städte und Regionen mit dazuzunehmen.
Machen Sie mal ein Beispiel. Also wann benutzt man Ihre App und wie macht man das?
Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel Bremen, also weil ich da am stärksten selbst mit involviert bin. Letztendlich sind die ganzen regional-lokalmedien von Bremen auf Molo, aber auch verschiedene offizielle, also ob das jetzt Museen sind oder andere Einrichtungen, Unternehmen, Vereine, Kulturinitiativen oder Personen, die sich irgendwie so das für die Stadt, für das Gestehen in der Stadt einbringen wollen, da etwas zu sagen haben. Ich denke, so ein großer Unterschied zu klassischen sozialen Medien ist, dass wir neben einem Newsfeed auch einen Veranstaltungskalender haben, also wo man dann Veranstaltungen posten kann, wo man sich aber auch darüber informieren kann, was gerade los ist. Das Ganze ist dann nach verschiedenen Themen sortiert. Also die Idee ist, ein soziales Medium zu haben, wirklich für den Ort, für die Region, wo man lebt. Und vielleicht auch noch so eine Besonderheit im Gegensatz zu Insta und Ähnlichem. Man kann Molo auf zwei Arten nutzen. Also man kann Molo nutzen wirklich rein nur, um zu lesen. Da muss man auch nicht angeben, wer man ist. Also man braucht keinen Login. Man kann aber auch ein Login haben und sich darüber dann in Molo selbst einbringen.
Also man braucht im Prinzip nicht mehr die Fanseite der Stadt Bremen, um informiert zu werden, sondern hat dann ihre App, die skalierbar ist, wie Sie sagten, auf verschiedene Orte. Wie viele Orte machen denn schon mit?
Also momentan sind es 8 Städte, das ist sind oder Städte, Kleinstädte, Großstädte, das sind die, mit denen wir letztendlich angefangen haben. Wir wollen das jetzt über das nächste Jahr letztendlich weitertreiben und die Idee ist dann wirklich ab Anfang nächsten Jahres weit draußen zu sein. Aber es ist auch jetzt schon so möglich, dass wirklich jede Stadt, jede Region mitmachen kann. Also einfach die App runterladen. Die Webseite ist molo.news und man kann auch jetzt schon mitmachen, kann ja jederzeit einsteigen, wenn man irgendwo eine Stadt, irgendwo einen Ort hat, der mit dabei sein will. Das Prinzip ist einfach mitzumachen.
Ihre Idee ist ja von Gemeinnützigkeit getragen, aber die Uni Bremen wird ja vermutlich nicht ein millionenschweres Budget haben, um hier für die Gesellschaft ein neues Kommunikationstool zu entwickeln und zu unterhalten. Oder gibt es bei Ihnen einen Milliardär im Hintergrund?
Naja, auf den Milliardär warten wir. Also ich meine, das Beispiel Facebook kam ja. Ich meine, Facebook hat 4 Jahre gebraucht, um überhaupt irgendwie einigermaßen in eine Gewinnzone reinzukommen. Und das geschieht ja dort über Werbung. Also das machen wir nicht. Nee, wir werden momentan, also ich habe bereits eingangs gesagt, wir sind entstanden aus einem Forschungsprojekt raus, wo es erstmal darum ging, sich Gedanken darüber zu machen, wie Öffentlichkeit im Lokalen besser funktionieren kann. Gerade vor dem Hintergrund, dass viele Lokalmedien unter Druck geraten. Und wollten dann dort nicht stehen bleiben. Also haben gesagt gehabt, also Forschung gut und schön, man sollte auch was Praktisches machen. Daraus ist dann die Plattform Molo entstanden. Momentan kriegen wir öffentliche Gelder als Förderung. Also ist da ein spezielles Förderprogramm, das heißt VIP Plus, wird von Bundesmitteln gefördert und ist dazu da, Dinge, die sich aus der Forschung rausentwickelt haben und die ausgründen wollen, in dieser Übergangsphase zu unterstützen. Die Idee ist dann, dass wir ab Mitte nächsten Jahres Molo in eine Genossenschaft übergeben. Also das heißt, dass ab dann Molo eigenständig funktioniert.
Und wenn man mit Ihnen in Kontakt treten will, um vielleicht die Infrastruktur dahinter mit aufbauen zu helfen oder seinen Content dann einzuspeisen, man hat aber noch Fragen, welchen Kontaktweg schlagen Sie vor? Sie heißen Andreas Hepp, Uni Bremen und dann geht das schon oder wie?
Naja, einfach auf die Webseite gucken, molo.news, da gibt es auch eine Mailadresse und alle anderen Kontaktdaten. Das Ganze bin nicht nur ich, das ist ein ganzes Team, was dahinter steht. Also wenn man beispielsweise eine Mail schicken will, meldet man einfach unser Infoteam an und kriegt da dann auch sehr zeitnah eine Antwort. Umgekehrt glaube ich, der App ist selbst erklärend, also man kann die einfach kostenfrei in den üblichen Stores runterladen und ausprobieren.
Und das empfiehlt Andreas Hepp von der Uni Bremen vom Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung. Ich sage nochmal die Website https://molo.de. News. Und dann wollen wir mal gucken, vielleicht so nach einem halben Jahr, wie sich das entwickelt hat. Vielen Dank, dass Sie heute an diesem Abend im Medienmagazin zu Gast waren.
Tausend Dank.
Mit dem Medienmagazin. Die Electronic Media School EMS sucht, wie ich eingangs gesagt habe, wieder journalistischen Nachwuchs. 12 Stellen sind für den 15. Volo-Lehrgang seit dem 6. Januar ausgeschrieben. Das macht Hoffnung, denn wir erinnern uns, RBB-Übergangsintendantin Katrin Fernau strich dem 14. Volo-Lehrgang die Hälfte der Volos von 16 auf 8. Die EMS musste umziehen und das Schulgebäude wurde zum Verkauf angeboten. Als Folge des Missmanagements der RBB-Führungskräfte im Rahmen der strategischen Weichenstellung, wie das Sanierungskonzept dann genannt wurde. In der Leitung begrüße ich jetzt den Geschäftsführer der gemeinnützigen EMS GmbH und Schulleiter Benjamin Denisch. Sie waren ja selbst mal als Journalist tätig, unter anderem für Spiegel.de, Spiegel TV, Fritz und das RBB-Fernsehen. Wenn Sie, Herr Denisch, eine Schlagzeile für den jetzigen Zustand der EMS finden sollten, wie würde die lauten?
In freudiger Erwartung, wobei das ja immer damit konnotiert ist, dass man vielleicht schwanger ist. guten Abend erstmal, Herr Wagner. Und ja, ich weiß nicht, was die beste Schlagzeile ist, aber wir sind, ich will mal relaten zu dem Anfang der Sendung, als es um Meta ging und die Ankündigung von Mark Zuckerberg, die ja die Schlagzeilen, die wichtigen Schlagzeilen medienpolitisch dominiert hat. Eine grundsolide, handwerklich wirklich gute, zeitgemäße journalistische Ausbildung ist wichtiger denn je. Und ich bin heilfroh und auch dankbar, dass wir einen kleinen Beitrag, zumindest hier in unserer Region Berlin und Brandenburg, dazu leisten können. Wir haben zum Beispiel im laufenden 14. Jahrgang die Lehrinhalte zum Thema Verifikation und Faktencheck, nicht nur, aber auch in Social Media, erhöht und werden das auch weiter tun. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel, das zeigt, warum so eine Ausbildung wirklich wichtig ist.
Jetzt haben Sie zu der Schlagzeile gleich die Erklärung mitgeliefert. Vielen Dank dafür. Sie haben aber nochmal zurück zu Ihrem eigentlichen Desaster oder Dilemma, nenne ich das mal. Sie haben seit 6. Januar eine neue Adresse. Nur wenn man auf die Hausnummer schaut, bemerkt man Ihren Umzug aus, glaube 25, wurde jetzt 14. Korrekt. Ist das nun ein preiswerteres Quartier?
nicht wirklich. Ich müsste jetzt tatsächlich genau nachgucken. Also es ist, die Miete hat sich nicht wesentlich verändert. Aber wir haben uns nicht nur nicht verschlechtert, sondern ich würde sagen, für alle unsere Volontärinnen und Volontäre und unsere Fortbildungsteilnehmer, also wir schulen eine eigene Klasse, jetzt dann demnächst 12 Volos, aber eben auch Medienprofis und Volontärinnen und Volontäre anderer Häuser, Verlage, Sender. Es ist eine klare Verbesserung, denn wir können in der Nummer 14, hinter dieser Hausnummer verbirgt sich ein Teil des Neubaus Bogen Babelsberg, und wir sind Nachbarn und Partner einer neuen Universität, der German UDS, das steht für University of Digital Science, muss alles, Anglizismen sind wichtig. Wir haben ja auch selber einen Namen, insofern sollte ich darüber nicht lästern, merke ich gerade, als Geschäftsführer der EMS. Also wir haben das Umfeld einer wirklich tollen neuen Uni, ganz im Ernst. Die UDS hat sehr, sehr schicke, moderne, gut ausgestattete Seminarräume und Labs, die wir mitnutzen können. Und das ist tatsächlich die beste Lösung, die wir nach dem Verkauf unseres geliebten alten Hauses hätten finden können, aus meiner ganz bescheidenen Sicht.
Also der Gewinn ist sozusagen, dass das Haus veräußert werden konnte und damit der RBB Geld in die Kassen bekam, um die Schulden zu tilgen. Aber die Studierenden bleiben gut versorgt. Das Studium bleibt attraktiv von der Infrastruktur, richtig?
Kleine Korrektur, also es ist kein Studium. Also die EMS ist wirklich eine Journalismusschule. Und viele unserer Volontärinnen und Volontäre haben studiert. Ich betone aber, das ist keine Zugangsvoraussetzung. Also man muss nicht studiert haben.
Direkt tatsächlich bei dem Begriff Volos bleiben und darf da nicht ein Synonym finden, wie ich das eben gemacht habe.
Na, ich sage das nur deswegen, weil es gibt ja auch Journalismusstudiengänge, auch ganz hervorragend, die zum Beispiel an der Universität in Leipzig oder in Dortmund oder in München. Aber was wir anbieten, ist wirklich eine journalistische Ausbildung, die so ein bisschen, wenn man so will, vielleicht wie so ein Referendariat ist bei Juristen oder bei Lehrerinnen und Lehrern. es ist jetzt nicht unbedingt immer ein Einstieg in den Journalismusberuf, sondern die meisten, die bei uns diese Ausbildung bekommen und absolvieren, haben schon Vorkenntnisse. Um aber auch Ihre Frage zu beantworten, ich glaube tatsächlich, dass die Volontärinnen und Volontäre große Nutznießer sind. Nicht nur wegen der Räume, natürlich sind schicke Räume und ja, sehr gute technische Möglichkeiten wichtig, auch ein attraktives Umfeld, das wissen wir auch. Aber wir erhoffen uns auch inhaltlich Impulse durch die Nähe zur German UDS. Das ist eine Digitaluniversität mit sehr renommierten und erfahrenen Gründern. Und man kann da zum Beispiel angewandte AI, also künstliche Intelligenz, lernen, Design Thinking, Digital Transformation. All das sind ja auch Themen, die, wenn man sie denn auf Deutsch übersetzt, auch für Journalistinnen und Journalisten und Medienunternehmen in Deutschland relevant sind. Und wir sind als Journalistenschule kein Innovationslabor oder keine Uni. Wir könnten das selber alles nicht stemmen, aber ich glaube, wir können in hohem Maße profitieren.
Ja, das hört sich sehr gut an, aber es gibt einen Wehmuts- oder Wermutstropfen, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Es sind 4 Volo-Plätze weniger als zu Zeiten unter Patricia Schlesinger und MABB-Beteiligung. Das heißt, Ihr Budget leidet immer noch unter der Folge der RBB-Krise und dem Ausstieg der Medienanstalt Berlin-Brandenburg?
In der Tat mussten wir schrumpfen. Ich muss auch ungern, aber ich muss einmal, in der Antwort hatten Sie gesagt, Katrin Fernow hat die Plätze halbiert. Das kann man so lesen, aber fairerweise muss man sagen, wir selber haben diese Entscheidung getroffen. Die Interimsintendantin hatte uns den Zuschuss gekürzt um insgesamt 400.000 Euro in den Jahren 2023 und 2024. Jetzt haben wir wieder einen höheren Zuschuss. Aber tatsächlich ist es so, dass auch durch den Ausstieg des Gründungsgesellschafters der MABB im Jahr 2022 das Geld jetzt nicht mehr geworden ist. Wir haben mit steigenden Kosten zu kämpfen. Wir haben zwischendurch auch die Volontärsgehälter erhöht, weil natürlich auch Mieten und Lebenshaltungskosten für die gestiegen sind. Und wir haben aber auch gesagt, dass wir im Moment eine Situation haben, bei der ja zum Beispiel auch der RBB als unser Mitgesellschafter im Wandel ist, selber sehr stark sparen muss, schrumpfen muss. Und wenn wir ausbilden, empfinden wir auch eine große Verantwortung. Also bisher haben wirklich fast alle Absolventinnen und Absolventen der Schule, und das sind mittlerweile mehr als 200, sofort Arbeit gefunden. Und zwar auch einen guten Job, auskömmlich in dem Bereich des Journalismus. Und genauso wollen wir weitermachen. Und ich bin mir ganz sicher, dass für 12 Absolventinnen und Absolventen, die dann im Jahr 2027 ihre Ausbildung beenden, genug Jobs da sein werden. Übrigens nicht nur beim RBB. Also man ist danach nicht gebunden, um beim RBB zu arbeiten, aber eben auch. Und auch das hat uns geleitet. Ich kann mir aber vorstellen, und unser neues Zuhause in der Nummer 14 der Marlene-Dietrich-Allee bietet auch alle Voraussetzungen, dass wir dann auch irgendwann wieder 16 Volontärinnen und Volontäre ausbilden.
Aber im Oktober 2025 starten Sie erstmal Ihren nächsten Ausbildungsjahrgang für Volontärinnen und Volontäre mit 12. Was steht denn im Lehrprogramm? Was lernt man aktuell bei Ihnen?
Ja, also wir bieten seit jeher ein crossmediales Volontariat an. Ich war selber im zweiten Jahrgang, da hieß das noch trimedial. Und wir haben damals online so gelernt oder behandelt, dass wir eben HTML5, JavaScript und CSS auch gelernt haben. Das ist heute nicht mehr ganz so. Unsere Ausbildung ist sehr praxisnah und ist eben auch nicht unbedingt wie an der Uni, sondern Praktikerinnen und Praktiker unterrichten unseren journalistischen Nachwuchs. Es sind 4 große Blöcke, wenn man so will. Vielleicht könnte man auch sagen 5, aber ich sag mal, vereinfach es mal. Wir haben eine Grundausbildung und dann haben wir die Bereiche Video/TV, Audio/Radio, und das ist bei uns auch gleichberechtigt, also Podcasten wie klassisches lineares Radio machen, wie man es jetzt zum Beispiel gerade im Radio 1 Medienmagazin auf Radio 1 hört, wenn man es denn nicht nachhört als Podcast. Und der Bereich Online Social, den wir auch sehr hoch und gleichberechtigt gewichten. Zwischendrin gibt es dann noch natürlich Grundtugenden wie Recherche, Interviewtechnik, Medienrecht, Ethik. Und hinten raus gibt es Vertiefungsblöcke, zum Beispiel zu Kommentar, ein sogenanntes Gesellinnenstück, bei dem die Volontärinnen und Volontäre ganz alleine einen mindestens 10 Minuten langen Film oder eine kurze Dokumentation recherchieren, drehen, schneiden, produzieren, damit sie da auch Sicherheit und Selbstbewusstsein bekommen. Also das ist Teil unserer Ausbildung, und immer wieder gibt es auch Projekte im Rahmen der schulischen Ausbildung, bei denen die Volos in einer Art Redaktionsstruktur mit CVD, RVD, Reporterinnen und Reportern arbeiten. Nicht zu vergessen, es gibt auch Urlaub zwischendrin und insgesamt 4 Praxisstationen. beim RBB, bei anderen öffentlich-rechtlichen Sendern, aber eben auch bei privaten Medien. Das ist vielleicht eins der großen Alleinstellungsmerkmale unserer Schule, dass wir eben das Beste aus beiden Welten vereinen wollen. Nicht nur öffentlich-rechtlich, sondern eben auch traditionelle, große, erfolgreiche Medienhäuser, zum Beispiel Spiegel, Welt, die Online-Produktionsgesellschaften. Und also man kann sich wirklich gut ausprobieren.
Die Gretchenfrage vielleicht ganz kurz zum Schluss. Bei sämtlichen Journalistenschulen ist ja, gelingt eine Anschlussvermittlung. Also Sie sagten schon, der RBB ist als potenzieller Arbeitgeber immer im Fokus gewesen und war, glaube ich, die Nummer eins. Das scheint mir aktuell aus zwei Perspektiven ja gefährdet. Der RBB sucht immer noch Tafelsilber und Geldtöpfe, die man leeren oder streichen kann. Also gibt es der RBB-Stellenplan überhaupt her? Und dann ist der Ruf als attraktiver Arbeitgeber doch, glaube ich, ziemlich angeschlagen. Heute gibt es schon wieder eine Schlagzeile aus der Vergangenheit. Bild.de titelte Bonusexzesse, Ermittlungen im RBB-Skandal ausgeweitet. Und dann gibt es ja auch gelegentliche Streiks im RBB. Das sind ja Signale nach außen, dass es im RBB immer noch ruckelt. Also womit können Sie denn den Nachwuchs überzeugen, bei Ihnen zu studieren oder jetzt, wie ich gehört habe, eben nicht zu studieren, aber eine Ausbildung zu nehmen?
Ja, vielleicht sprechen wir dann nochmal nach Ende des Bewerbungsverfahrens, wie viele Menschen sich beworben haben. Darüber kann ich jetzt auch nur spekulieren. Ich kann aber ganz ehrlich und offenlegen, dass die EMS, zumindest seit ich auch Geschäftsführer bin, aber auch in der Zeit meines Vorgängers, jetzt nicht bestätigen kann, dass es einen großen Bewerberschwund gibt. Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Wir haben immer viele 100 Bewerbungen, haben auch sehr, sehr gute Leute und es ist schwierig, eine Auswahl zu treffen. Und das ist jetzt auch gar nicht gegen den RBB gerichtet, gar nicht. Ich habe da selber gut und gerne gearbeitet und ich bin dem Sender auch dankbar. Der ist im Moment unser einziger Gesellschaft. Aber die EMS ist nicht gleich RBB. Die Schule ist eigenständig. Wir sind eine eigene Welt und wir erlauben uns auch eigene Richtlinien. Wir haben auch nicht nur Trainerinnen und Trainer, also Journalismusprofis, die vom RBB kommen. Die haben wir auch und das finde ich auch gut so, aber eben nicht nur. Genauso wie bei den Praktika. Ich bin ziemlich sicher, dass es immer noch viele Menschen gibt, die Lust haben auf diesen Beruf, die auch, das ist immer so pathetisch, wenn man sagt, mit als Journalistin, Journalist eine Säule der Demokratie sein. Aber wir sehen es ja eben, um vielleicht an den Anfang des Gesprächs nochmal anzuknüpfen, bei Diskussionen zum Beispiel über Verifikation und Faktenchecks auf Social Media, wie wichtig es ist, das eben auch zu können, da auch mitzuhalten. Und ich erlebe überhaupt keine Müdigkeit bei der jüngeren Generation, sondern wirklich Lust an diesem Beruf, der ja auch gar nicht so attraktiv bezahlt ist. Und ich bin jetzt nicht allzu pessimistisch, dass wir in ein Loch von Bewerbungen fallen, weil es so viele Schlagzeilen um den RBB gab. Ich glaube, der RBB ist, aber auch eben andere Sender in Berlin und Brandenburg, andere Arbeitgeber sind immer noch reizvoll für junge Menschen, die Lust haben auf Journalismus.
Dann verrate ich jetzt nur noch Ihre Internetadresse ems-babelsberg.de und wer es nicht schafft, durch diesen Hinweis jetzt sich bei Ihnen per Bewerbungsunterlagen zu melden, glaube ich, hat in diesem Beruf auch nichts zu suchen. Also mehr Hilfestellung gebe ich jetzt nicht. Ich bedanke mich bei Benjamin Dennis, Schulleiter der EMS in Potsdam-Babelsberg, jetzt in der Nähe weggerückt vom RBB, aber nicht minder weiter verbunden. Ich bedanke mich recht herzlich.
Vielen Dank.
Im letzten Medienmagazin einer Ausgabe vom 4. Januar 2025 habe ich Ihnen hier die Entscheidung der ARD zitiert, in der sie mit Thilo Mischke und mit 6 Kulturchefinnen und Chefs gemeinsam erklärte, warum man sich noch vor der ersten Moderation am 16. Februar für das ARD Kulturmagazin Titel Thesen Temperamente TTT wieder trennt. Gern hätte ich bereits in dieser Sendung einen ARD-Vertreter im Gespräch dazu begrüßen wollen. Man bat mich noch um etwas Geduld. Auch Thilo Mischke am Ende der Welt, gerade in Südostasien auf Reisen, ist vorerst nicht zu sprechen. Nun, ich kann Ihnen glücklicherweise zur Überbrückung ein Gespräch mit Thilo Mischke wärmstens empfehlen, das der RBB im Sommer letzten Jahres veröffentlichte und das noch bis 2029 in der ARD-Mediathek vorgehalten wird. Denn in der öffentlichen Debatte um die Neubesetzung der TTT-Moderation tauchte immer wieder die Frage auf, wie man in der ARD überhaupt auf die Idee kam, Thilo Mischke in die engere Auswahl zu nehmen. Er sei doch für die Moderation der wichtigsten ARD-Kultursendung mit seinen in 80 Frauen um die Welt, 2010 war das geschrieben worden, das Buch. Und Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen, ein Buch, das 2013 erschien, wegen der sexistischen Inhalte nicht geeignet sei, so die Kritik. Hören Sie von mir als Mediathek-Tipp empfohlen einen Ausschnitt aus der ersten Episode der RBB Kulturgesprächsreihe Long Reads mit Helene Hegemann und hier im Gespräch mit Thilo Mischke. Wir kommen dazu in das Gespräch jetzt hinein, als beide in der über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Berliner Franz-Mehring-Buchhandlung in der Frankfurter Allee sind.
Herzlich willkommen in der Buchhandlung deiner Mutter.
Dankeschön.
Wann warst du hier zum ersten Mal und wie viel Zeit hast du hier verbracht?
Ich kann ja mal kurz zu meiner Mutter rüberrufen. Warst du mit mir im guten Buch schwanger oder warst du mit mir hier schon schwanger?
Gut Buch am Alex.
Wann bist du hierher gewechselt?
81, als du dein Glück aushielten.
Dann mit 0. Ich bin 81 geboren, war dann offensichtlich das erste Mal bestimmt hier 1981.
Hier reingeboren worden. Sind diese ganzen Tiere, die jetzt weggeräumt wurden? Es gab bei der Besichtigung so kleine Bobbika-artige Tigerenten und sowas. Sind das deine?
Nee, das sind nicht meine, aber diese Tigerente, die kenne ich auch schon sehr lange. Und auch, ich habe auch sehr oft auf der gesessen, auch noch als Pubertierender oder Erwachsener. Man kann ohne Schaden einen runden Rücken drauf machen. Weißt du, auf dem Stuhl musst du ja immer gerade sitzen, da nicht.
Das ist ein bisschen in Buchhandlungen eh immer so, ähnlich wie in Gärten. Man merkt, ob die gewachsen sind oder nicht, ob die betreut wurden über Jahrzehnte oder nicht. Es wäre nicht möglich gewesen, das alles so anzuordnen, wie es jetzt angeordnet ist, innerhalb von 2 Jahren, weil man es irgendwo auf Instagram gesehen hat.
Ich glaube, dass sehr viel Verantwortung in diesem Teil besonders mein Vater aufträgt, weil gefühlt ist das Antiquariat auf eher so diese Bücher, die er nicht mehr zu Hause haben darf, stellt er sich dann hier hin.
Also das Sammelsurium ist sein, sozusagen.
Also nicht alles, dass Günter Grass zum Beispiel so steht.
Ah ja.
Ich bin sicher, dass das dafür ist mein Vater verantwortlich. Das ist als einziges Buch, was so angekantet ist.
Lass uns noch zu deinen Büchern gehen. Da gibt es auch eine eigene Thilo-Ecke, oder?
Es gibt auf jeden Fall einsortiert im Alphabet bei M. Ja. Auch das Buch, was kaum einer kennt, mit dem anderen sexistischen Titel.
Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen. Das kenne ich von Wikipedia.
Ja, das schäme ich mich auch sehr. Das ist wirklich das Besondere an den Büchern, die ich geschrieben habe. Ich habe 5 Bücher insgesamt geschrieben und ich habe 5-mal bin ich nicht zufrieden mit dem Titel und 5-mal hasse ich die Covergestaltung. Darüber haben wir, glaube ich, im Vorgespräch auch schon gesprochen.
Ich empfinde da eine extreme Diskrepanz zwischen dem Cover oder dem, was das Cover erzählt und dem, was am Ende drin steht. Und ich glaube, würdest du in Frankreich leben, wäre das wirklich ein schwarzer, klassischer Einband mit irgendeiner gediegenen Standschrift, einfach um dem... um von vornherein die Ernsthaftigkeit zu vermitteln, die es irgendwie
bedeutet. Was mir auch fällt, während du es erzählst, man könnte das natürlich auch so wie so eine Fight Club-Methode. Weißt du, du hast ein extrem dumm aussehendes Kinofilmplakat, damit du dir eigentlich einen sehr anspruchsvollen Film anguckst über die Gesellschaft.
Ich habe auch den Eindruck, für dich gibt es in dem Sinne keine Nische, wäre schon zu wenig gesagt. Es gibt für dich nicht wirklich eine Kategorie. Eins deiner Bücher hast du gerade schon erwähnt, gab es auch einen großen Shitstorm für einen Titel, heißt In 80 Frauen um die Welt. Und das Lustige ist, wenn man... Ich weiß gar nicht, ob das so lustig ist, es ist einfach total interessant. Wenn man versucht, sich ohne deine Projekte gut zu kennen, mit dir auseinanderzusetzen, mit so der ersten Google-Page beispielsweise oder einfach schlicht Wikipedia-Eintrag, wirkt es, als gäbe es einen extrem rabiaten Bruch in deiner Biografie. Es wirkt, als wäre die erste Hälfte deiner Karriere so eine Sex-Experten-Karriere.
Mhm. Ist es?
Ist wirklich so auf der Suche nach dem besten Sex der Welt, Teil 1 und Teil 2. Und dann geht's wirklich vollkommen übergangslos weiter zu der Auflistung dieser echt herausragenden Investigativdokumentationen und Reportagen, die du gemacht hast. Über Neonazis, über Dschihadismus, über Unterwegssein in den allertödlichsten Gebieten dieser Welt.
Also zum Beispiel das Buch In 80 Frauen um die Welt tut so, als wäre es ein anzüglicher Roman, ist aber eigentlich schon, wenn du willst, so die Vorvorstufe für diese Auslandsreportagen, die ich jetzt mache. Ich habe dann eben über das Frauenbild in Japan geschrieben, ich habe über Armut in Brasilien geschrieben, habe es aber verpackt in so eine Art Liebeskummerroman. Das ist ja ein Liebeskummerroman. Ein Typ hat Liebeskummer und reist los in der Annahme, er verliert den Liebeskummer, wenn er mit unglaublich vielen Frauen schläft. Das ist, glaube ich, das Motto von sehr vielen Männern und Frauen in Berlin.
Schläft er denn mit 80 Frauen tatsächlich?
Nicht,
oder er begegnet mit denen nur?
Nee, er begegnet ganz vielen Frauen und schläft mit ganz wenigen Frauen. Mit diesem Buch habe ich das dann eben festgestellt, dass du über so einfache Themen, ernste Themen erzählen kannst. Ich habe halt mein Geld damit auch verdient. Das ist so, als freier Journalist ist es gar nicht so leicht, Geld zu verdienen. Und wenn ich wusste, ich kriege für eine Neon-Reportage, wo ich irgendwie über einen Dreier schreibe, irgendwie 3.000 Euro, dann ist es halt irgendwie, sind 3.000 Euro. Und davon kannst du in Berlin 2006 ein Jahr bis anderthalb Jahre leben von 3.000 Euro. Menschen können nicht nachvollziehen, was ich erlebt habe. Oder ganz wenig Menschen können es nachvollziehen. Und ich helfe ihnen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es ist, im Krieg zu sein, jemanden zu verlieren, den Tod zu riechen,
zählst das auch so angenehm auf, als würdest du Go-Kart fahren und Fallschirm springen.
Aber für mich ist es das ja. Pizza also so, gehen, ja. Das ist, es ist meine Wirklichkeit.
Nee, es ist nicht so für dich, es ist natürlich nicht.
Nee, also, aber für mich sind das Dinge, die ich erfahren habe. Für uns alle hier, wie wir hier stehen, ist das, was ich erlebt habe, extrem extravagant. So wirklich besonders und außergewöhnlich. Aber für die Menschen, bei denen ich war, ist das die Wirklichkeit und der Alltag. Der Geruch von Tod ist Wirklichkeit und Alltag für so viele Menschen, nur nicht für uns. Und das motiviert mich auch davon zu erzählen, zu wissen so, also ein Großteil der Menschheit leidet. Und uns geht's gut, weil wir sie leiden lassen. Und wenn ich das so erzählen würde, dann hätte ich wahrscheinlich in der Taz eine Kolumne und würde von Taz-Leuten gelesen werden. Aber ich will ja, dass andere mich lesen. Ich will ja, dass oder andere das wahrnehmen. Ich möchte, dass wir alle darüber diskutieren. Ich möchte klar, ja, lieber mit dem Sportleistungskurs mich auseinandersetzen.
Ja, das können Sie noch, wenn Sie ausführlich das Interview verfolgen wollen, in der ARD-Mediathek unter dem Titel Long Reads. Das ist die Episode 1 mit Thilo Mischke.
Die meisten Menschen freuen sich auf Freitag oder Sonntag. Radio 1 macht Mittwoch zu ihrem Lieblingstag. Der schöne Mittwoch. Mittwoch, 29. Januar. Maria.
Erzählen Sie mir, wie es sich angefühlt hat, auf der Bühne zu stehen.
Ein Hochgefühl. Ein Rausch. Ich dachte, die Bühne selbst würde brennen.
Angelina Jolie als Maria Callas. Die Berlin-Premiere mit Knut Elstermann und Regisseur Pablo Larrain.
Mein Leben ist die Oper. Es gibt keine Vernunft in der Oper.
Der schöne Mittwoch im Radio 1 Kino in der Kulturbrauerei. Radio 1. Nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Im Podcast-Bonustrack gehe ich mit Ihnen gemeinsam auch Back to the Roots ins Jahr 2016 mit Facebook. Damals besuchte Mark Zuckerberg Berlin. Hören Sie allerdings zunächst in Ergänzung zum Aufruf der Electronic Media School 2025, was vor 23 Jahren bei der EMS so los war. Bei der Suche nach den ersten Volos. Schulleiter damals Silvio Dahl. Medienmagazin vom 20.04.2002.
Es haben sich mehrere hundert beworben.
Ja, mein Name ist Max Ruppert.
Mein Name ist Hanno Christ.
Cornelia Wolf-Hetterick, bin 25 Jahre, komme aus Berlin.
Ich bin 26 Jahre alt, komme auch aus Berlin, seit 2,5 Jahren dort.
Ich bin 27.
Wir hatten dann 130 ernsthafte im Bewerbungsverfahren, das wir sehr aufwendig gestaltet haben. Davon haben wir dann die 24 Besten nach Potsdam-Babelsberg für einen 2-Tages-Test eingeladen.
Was ich besonders problematisch an dem Wissenstest eigentlich fand, war, dass man die Fragen eben nicht gesehen hat, sondern dass die kurze Zeit nur an die Wand gebeamt wurden und man dann eben nur bestimmte Zeit hatte, die zu beantworten.
Eine Frage, an die ich mich noch erinnern kann, war, dass wir Arbeitslosenzahlen Bundesländern zuordnen mussten. Und ja, aber auch bei mir gab es da vor allen Dingen optische Schwierigkeiten. Man saß ganz vorne, es ging unheimlich schnell und bis man da hingeguckt hatte, war die Frage auch schon wieder vorbei.
Eine Frage, die ich sehr schwer fand, war, da standen ungefähr 20 Sekunden, glaube ich, 6 Abkürzungen von FIFA, UEFA, MABB und ZDF, weiß ich nicht, sowas in der Art. Und dann standen rechts daneben im Block 6 Städte. UNESCO, UNHCR, sowas war auch noch dabei, die Klasse so. Und man sollte zuordnen, welche Institution in welcher Stadt lag. Und da habe ich mit Sicherheit vielleicht 2 gewusst oder so.
Die 12, die jetzt hier sind, haben sich in diesem Verfahren letztlich durchgesetzt. Warum haben sie sich durchgesetzt? Sie haben überdurchschnittlich viele journalistische Erfahrungen bereits gesammelt, bevor sie hierher gekommen sind. Sehr, bisweilen sehr respektable, interessante Lebensläufe sind dabei.
Ich habe Politikwissenschaften studiert an der FU am OSI und habe vorher verschiedene Praktika gemacht und zuletzt gearbeitet beim Abendjournal hier beim ORB und bei Brisant beim MDR.
Ich habe, bevor ich hier genommen wurde, studiert, beziehungsweise die letzten Prüfungen sind jetzt noch zu absolvieren an der FU, Publizistik, BWL und Jura. Und die üblichen journalistischen Praktika in der Region hier eigentlich gemacht und in meiner Heimat in Remscheid bei der Zeitung, am Remscheider Generalanzeige.
Habe studiert Politikwissenschaft und mittlere und neuere Geschichte in Heidelberg, bin dann nach Berlin ans Otto-Suhr-Institut gegangen. Praktische Erfahrungen habe ich bei verschiedenen Zeitungen gesammelt, Berliner Morgenpost, Wormser Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, aber auch beim Zweiten Deutschen Fernsehen.
Und sie haben einfach in den ganz praktischen Übungen, die wir von ihnen verlangt haben, Produktion eines Hörfunkbeitrags, Gestaltung einer Fernsehsendung, da haben sie einfach die beste Figur gemacht.
Ich denke, dass ich da noch technischen Nachholbedarf habe. Ja, vor allen Dingen die elektronische Ausbildung mich reizt, aber das Programm ist so umfassend, dass ich glaube, dass ich in allen Bereichen eine gute Abdeckung bekomme.
Ja, heute war es gleich ganz spannend. Wir sind nämlich zu dpa gegangen in der Reinhardtstraße in Berlin und wurden da vom Chef ein bisschen rumgeführt und konnten einfach mal Einblick gewinnen in die Agenturarbeit. Und das war super, super spannend, weil viele von uns, also ich zumindest, kann es für mich sagen, hatte mir darüber noch nicht so Gedanken gemacht, wie eigentlich in so einer Agentur gearbeitet wird.
Gerade wenn man von der Uni kommt, reizt einen natürlich am Volontariat das Praktische.
Was hier technisch laufen wird, da werden uns immer nur so kleine Leckerbissen gezeigt. Also die Laptops sind natürlich toll, man hat einen eigenen Arbeitsplatz, Telefonanschluss mit eigener Nummer und ganz komfortable Sessel. Also man hat noch nichts geleistet und wird hier schon bestens ausgestattet.
Besonders eindrucksvoll finde ich tatsächlich die technische Ausstattung. Also wir haben jeder einen eigenen Laptop mit verschiedenen Programmen drauf, die wir wirklich dann auch benutzen können für die ganze Zeit.
Positive Erfahrung ist erstmal das menschliche Aufwärmen, was hier stattgefunden hat und was ich als sehr angenehm empfunden habe.
Ich finde es schon sehr angenehmen Rahmen. Ich finde es schön, dass auch der Aufwand betrieben wird, diese Villa hier dafür herzurichten und dass man eine gute Nähe hat zum ORB, dass man da Connections knüpfen kann und auch schnell da ist, aber dass man auch trotzdem so ein bisschen separiert ist hier und wir sitzen zu viert jeweils in einem alten großen Raum mit großen Fenstern und es sind einfach, denke ich, wunderbare Arbeitsplätze und ja, die werden hoffentlich auch entsprechend dazu dienen, dass wir da auch gut ausgebildet werden. Aber ich denke schon, wenn man sich wohlfühlt, das ist ja erstmal besser, als wenn man in so einem Käsebunker sitzt oder so.
Sie wollten es vor allen Dingen. Ich glaube, dass es ein ganz entscheidender Faktor ist, ob jemand das wirklich so sehr will, dass er sich dann auch so sehr engagiert, den Platz zu bekommen.
Ich habe mich in der Endphase meines Studiums einfach nochmal dazu gezwungen, jetzt was aus mir zu machen und mich bei verschiedenen Sachen beworben. Dazu gehörte auch glücklicherweise die EMS und hier hat es geklappt und da bin ich auch froh drüber.
Ja, ich habe mich auch bei verschiedenen Sachen beworben. Hier hat es geklappt. Und summa summarum, ich möchte einfach ein guter Journalist werden. Und ich glaube, hier kann ich es werden. 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 Hier kann ich es werden.
14 Jahre später. Facebook war schon 12 Jahre alt. Die Probleme von damals kommen einem irgendwie bekannt vor. Mark Zuckerberg kam 2 Tage nach Berlin, um einen Preis von Axel Springer in Empfang zu nehmen, sich mit der Politik zu treffen und er lud zu einem Frage- und Antworttreff ein. Medienmagazin vom 27. Februar 2016.
Mark, just one straight cut.
Over here, in a minute.
Ja, indirekt schwebt auch Mark Zuckerberg über der ersten halben Stunde des Radio 1 Medienmagazins. Mit dabei war zum Beispiel, als diese Fotos klickten, das war bei Springer, bei der großen Gala zur Vergabe des Springer Awards an Mark Zuckerberg, dem Facebook-Erfinder. Mit dabei waren zum Beispiel Johannes B. Kerner, Matthias Müller von Blumkron, Digitalchef der FAZ, Lutz Marmor, der NDR-Intendant, Thomas Bellot, ZDF-Intendant. Und ich könnte jetzt noch so 200 andere Namen auflisten. Mit auf der Liste stand gar nicht Daniel Buß. Herzlich willkommen im Studio. Aber wir beide waren auch so ein bisschen fernab, aber trotzdem irgendwie dabei.
Ja, interessant fand ich, hast du ja aufgezählt, es waren sonst nur B- und C-Promis da. Also niemand sollte auch nur im Ansatz Mark Zuckerberg die Show spielen können.
Ja, das ist eine gute Formulierung. Hören wir doch mal in eine kurze Rede rein vom Vorstandschef Springer, Dr. Matthias Döpfner.
I think it would not be good. Then Facebook would really play the role of the world leading super publisher who is deciding which content is appropriate. So I simply think we should reconsider that debate. We publishers should take our responsibility to curate and to make decisions. but we should not delegate that to a social community that is basically a technological tool for communication.
Ja, also bei allen Artigkeiten, die bei so einem Preis immer ausgetauscht werden, wo man sich unheimlich geehrt fühlt, dass man da ist, war das so ein kleiner kritischer Zungenschlag in Richtung Facebook. Ihr macht euren Mist, wir machen unseren. Also jetzt mal sehr grob formuliert, Dani, aber du hast gesagt, es ist so gleichzeitig eine Heiligsprechung von Facebook. Indem du gesagt hast, dass die nicht für den Inhalt verantwortlich sind, also auch nicht für die Hasskommentare.
Ja, ich finde schon, dass Matthias Döpfner einerseits natürlich sein Geschäftsmodell geschickt hier auf der ohnehin klugen Veranstaltung von Springer verteidigt hat und auf der anderen Seite damit ja gleichzeitig Mark Zuckerberg in dieser Hate-Speech-Debatte auch ordentlich zur Seite gesprungen ist, so nach dem Motto, die Zuckerbergs sollen sich eben nicht um die Inhalte scheren und damit auch gar nicht Facebook-Polizei spielen müssen.
Ja, es waren allerdings, das muss man schon sagen, nicht nur B-Promis da, geladen war auch der Europaparlamentspräsident Martin Schulz. Und er sagte, wer persönliche Daten nutze, um einen siebenstelligen Gewinn zu erwirtschaften, müsse sicherstellen, dass die Eigentümer der Daten ausdrücklich zustimmten. Und er sagte dann noch, wir in Europa messen den Datenschutz große Bedeutung zu. Aber das ging irgendwie, das perlte so an Herrn Zuckerberg so völlig ab.
Ja, aber ich fand das extrem geschickt. Das, was Martin Schulz ja gesagt hat, war ja ein, lassen Sie uns etwas tauschen. Wir nehmen von Ihnen mit diesen puren Optimismus, den sie verkörpern. Und auf der anderen Seite nehmen sie doch unsere europäischen Werte mit nach Amerika, nämlich, dass uns Privatsphäre und Copyright etwas wert sind.
Hören wir doch mal, Mark.
I think it's just going to lead to a world where we have more empathy for each other's ideas and can experience and feel them at a more visceral level. And I hope we'll bring people together and contribute to this idea of breaking down boundaries around the world and creating one global community.
Also das sagt man wahrscheinlich immer, wir wollen so Empathie entwickeln und alle zusammenbringen und so.
Alles gut. Sehr unverbindlich.
Ja, es war einfach nett und artig und wir gehen aber gleich mal drauf ein. Gestern sprach er ja vor Studenten. Da konnte ich mich im Anschluss mit einem anderen Daniel noch treffen, weil wir beide waren irgendwie nicht zugelassen. Aber Daniel Fiene hatte es tatsächlich schaffen können, direkt dabei zu sein. Aber damit wir auch noch ein bisschen Musik spielen, kleine Überleitung von Herrn Döpfner mit einem kleinen Bonmot. Und er kündigt dann auch gleich unseren nächsten Titel an.
Zuckerberg is such a traditional, wonderful German-Jewish name that pronouncing it Zuckerberg sounds for us Germans like for you Americans if we would say instead of Bruce Springsteen, Bruce Springsteen. Yeah, so that's not going to work.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und zwar am 27. Februar 2016. Daniel, wir beide durften also nicht bei diesem Town Hall Meeting dabei sein. Wie fandst du die Pressearbeit von Facebook?
Es war ja wie immer, dass es keine Interviews gab, außer bei Bild war Zuckerberg ja fast schon exklusiv in den Redaktionsräumen vor der Preisverleihung. Es wirkt ja auch fast so, als wäre der Preis kreiert worden für Zuckerberg, was das Springerhaus natürlich verneint. Aber man hat schon sehr versucht, die Kontrolle zu behalten und viele Journalisten sind eben nicht leicht zu kontrollieren.
Und zwei Tage vorher war auch irgendwie klar, es gibt nur einen Livestream für die Presse, ne? Also man durfte da auch gar nicht mitschneiden. Das war zumindest meine Information, die ich bekam.
Umso ja, die Kollegen der Tagesthemen haben das ja gestern auch im Programm gehabt, gestern Abend, dass jetzt bei dem Town Hall Meeting es zum Beispiel keine Kameras der Presse gab, sondern das ausschließlich von Facebook gesteuert wurde, das Bildmaterial und dann als sogenanntes Footage rausging. Das ist der absolute Kontrollwahn, muss man schon sagen.
Das ist so wie beim Popstar, das kennt man von großen Bands, die sind da ähnlich schräg drauf. So, wie gesagt, Dani Fiene war drin im Saal, ich saß am Livestream und wir haben uns im Anschluss getroffen und uns kurz und vielleicht auch für den einen oder anderen dann doch sehr ausführlich darüber verständigt.
Die Stadt ist wieder leer, Mark Zuckerberg hat Berlin verlassen.
Hat er das?
Man sagt, das war ein Zweitagestrip. Dani Fiene, darf ich vorstellen? Daniel, du bist jetzt nicht nur jemand, der sowieso generell alles weiß, was mit Facebook zusammenhängt, sondern du hattest das unwahrscheinliche Glück, sage ich jetzt mal, also in dem Sinne Reporterglück, dabei sein zu können bei dem Town Hall Meeting Q&A von Mark Zuckerberg, wo vor ausgewähltem Publikum Fragen gestellt werden konnten, 1 Stunde und 5 Minuten lang. Wie viele Fragen waren das?
Das waren 18 bis 20 Fragen, je nachdem, wie man zählt. Einige haben ja noch mal ein bisschen noch was nachgefragt, nachdem sie eher so eine höfliche Frage gestellt haben.
Wie geht's dir, ne?
Und 20 Fragen waren es, sagen wir mal so. Also ich glaube, ja, da kommt man schon.
Guter Schnitt.
Für eine Stunde. Also er hat ausführlich geantwortet, aber auch so, dass die anderen noch mal Fragen stellen konnten. Also die thematische Bandbreite, die war schon mal gegeben. Aber über die anderen Sachen, da müssen wir uns jetzt noch mal unterhalten.
Genau, aber erstmal noch mal zu dem Format. Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Das hat er schon mal in Indien gemacht.
Und auch, das ist eine Tradition innerhalb von Facebook, diese Town Hall Meetings, die kommen ja aus dem US-amerikanischen Politikbetrieb, dass die Politiker sich in den Stadthallen, also den Town Halls, den Questions and Answers, also Q&A, Fragen und Antworten stellen und dann halt auch so sich sehr nah dem Volk zeigen. Und diese Town Hall Q&As gibt es bei Facebook intern regelmäßig. Und sie werden dann immer durchgeführt für interne Zwecke. Das heißt, Mark Zuckerberg, er erklärt seine Vision, wie es weitergehen soll, erklärt aktuelle Probleme, also auch kritische Sachen werden dort gemacht. Ja, aber auch sehr regelmäßig. Also eine Art lebhaftes Intranet, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und da kann wirklich jeder Facebook-Mitarbeiter Fragen stellen. Es sind nur ganz wenige Bereiche tabu, nämlich zum Beispiel börsenrelevante Fragen. Also die so einen Impact auf die Börsenentwicklung haben können. Da halten sich ja die großen Manager von US-amerikanischen Unternehmen, die an der Börse notiert sind, immer sehr stark zurück. Und das gilt auch da für die internen Facebook-Meetings.
Nun stellt sich für mich als jemand, der das wirklich zum ersten Mal gesehen hat, ich war jetzt nicht im Saal selbst, sondern konnte per Livestream zugucken. Das hat ja Facebook auch so gewollt, dass es einen exklusiven Raum gab, wo du sein durftest und die Studenten. Und dann konnte man entweder per Facebook direkt beim Account von Mark Zuckerberg zusehen in etwas klanglich reduzierter Qualität oder dann eben im Pressebereich. Für mich stellt sich die Frage, als jemand, der ja auch noch die DDR kennt, wo gelegentlich sich auch Politiker den Fragen des Volkes stellten. Und ich erzähle gleich, warum ich diese Assoziation hatte, weil einerseits wurden Fragen vorgelesen und dann wurden Fragen gestellt, wo ich mir dachte, hat das Mark Zuckerberg jetzt wirklich überrascht? Hat er die zum ersten Mal gehört? Kannte er den Drehplan, weil er selbst bei CDU-Parteitagen, wie wir wissen, alles bis ins Licht hinein durchchoreografiert ist? Ist Mark Zuckerberg so der Coole, der einfach das auf sich zukommen lässt? Wie ist deine Einschätzung?
Also das Ganze war schon eine Inszenierung, wenn auch jetzt nicht so eine diktatorische Inszenierung, wie ich das mal formulieren mag. Und also es ging jetzt auch nicht darum, einfach, sage ich mal, kritische Themen auszublenden. Es wurde eher dann geschaut, wer eine kritische Frage stellen kann. Zum Beispiel nehmen wir gleich mal das Thema Hasskommentare. Ich war überrascht, dass das schon bereits als zweites Thema an der Reihe war, die zweite Frage, die
da
gestellt
können wir vielleicht
wurde
gleich mal reinhören.
Von einem Studenten.
Hi Mark, I would like to ask you about hate comments on Facebook, because recently more and more of these comments has been posted. And I think you recognize this problem. That's why you hired this task force here in Berlin. And they are trying to fix this problem. But how exactly do they decide whether to delete a comment or not? And will this task force be able to fix the problem? And do we have similar strategies for other countries?
This is a really important topic. And I guess we'll probably get multiple questions on this over the course of the town hall today, which is great. You know, hate speech has no place on Facebook and in our community. And honestly, until recently in Germany, I don't think we were doing a good enough job, right? And I think we will continue needing to do a better and better job.
Die Frage konnte stellen Jonas Umland, der studiert in Potsdam und er hatte sich zuvor beworben und ich habe ihn dann erstmal hinterher gefragt, wie zufrieden war er eigentlich mit der Antwort, die er da von Mark Zuckerberg bekommen hat.
Ich fand es zum einen erstmal sehr gut, dass Mark klar und deutlich gesagt hat, dass es ein Problem gibt, auch eingestanden hat, dass Facebook da mehr tun muss in dem Bereich, das fand ich super. Andererseits hat er aber auch keine klare Maßnahme gesagt, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte. Es wäre super gewesen, wenn er ein spezielles Programm oder sowas gesagt hätte, wie exakt man dagegen vorgehen kann. Sowas hat mir so ein bisschen gefehlt dabei.
Ja, und das war auch ein bisschen doof, weil sowohl beim Thema Hate Speech als auch bei der Privatsphäre ist Mark Zuckerberg sehr vage gewesen. Und ich wollte aber dann von dem Jonas auch nochmal wissen, Wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass er dann auch ausgewählt wurde?
Ich wurde ja eingeladen, wie viele andere HPI-Studenten auch, hier zur Veranstaltung zu gehen. Und ich habe dann dazu noch ein Video mit meiner Frage hochgeladen.
Wurde dann auch nochmal gefragt, ob du die Frage ein bisschen anders stellen kannst oder konntest du die so stellen, wie du wolltest?
Nee, die konnte ich dann genauso stellen, wie ich sie hochgeladen hatte.
Ja, und das nervte mich am Ende auch, dass eigentlich mir nur eine Frage wirklich spontan gestellt vorkam.
Ja, und das war die Frage, wie er denn als Facebook-Chef agieren würde, wenn ihm Twitter gehören würde.
Richtig, und das war ja wirklich ein total charmanter Moment, weil er kam richtig ins Stocken, wusste nicht, wie er antworten sollte.
Er war eigentlich K.O. Er lag am Boden und hat sich dann so 21, 22, er war angezählt.
In der letzten Sekunde hat er sich gefangen und hat eine super Antwort gegeben, indem er einfach nochmal gesagt hat, okay, ich erzähle euch jetzt die Geschichte von Instagram und da könnt ihr sich ja was abgucken. Das war schon sehr klug geregelt. Und ich glaube, das war der einzige Moment, der nicht inszeniert war, wo eigentlich das passiert ist, was Mark Zuckerberg mit dieser Veranstaltung hat bezwecken wollen. Nämlich, es ging eigentlich gar nicht so sehr darum, Wissen über Facebook Aufklärung zu betreiben, sondern es ging aus meiner Sicht darum, dass Mark Zuckerberg sich als normale Person darstellen wollte. So nach dem Motto, seht her, ich bin ein ganz normaler Mensch. Wenn wir ja nochmal so ein bisschen historisch zurückschauen, wie Mark Zuckerberg eigentlich ja auch erst dargestellt wurde, zum Beispiel durch den Film Social Network, als der Nerd, der eigentlich, um seine Mitstudenten zu ärgern, diese Seite gegründet hat. Und dass das, ja, glaube ich, auch schon ein bisschen an sein Ego nagt, weil eigentlich ist das hier ziemlich bewundernswert, was er schafft. Nur wenige Gründer aus dem Silicon Valley schaffen es dann auch hinterher, wenn die Firma groß und erfolgreich ist, als erfolgreicher CEO zu agieren. Und wenn man sich mal anschaut in den letzten Monaten, wie häufig er, also je lauter die Kritik an Facebook wird, desto menschlicher versucht er sich über seine Facebook-Seite zu zeigen, um dort so ein Gegengewicht zu schaffen. Und ich glaube, diese Inszenierung, die wir hier in dieser Woche in Berlin erlebt haben, gehörte eindeutig dazu.
Hören wir uns mal ganz kurz noch diesen Moment an, wo er, ich sag mal, wirklich 21, 22, 23 im Inneren zählte und nach einer passenden Antwort suchte.
Hey, it's actually a question of Facebook topic. Considering the current state of Twitter, if you were the CEO of Twitter, what would you do right now?
There is no right way for me to answer this question. let me say, I have no idea what to say to that. All right, without getting myself into a lot of trouble. You know, all right, let me answer that question by talking about what we've done with Instagram.
Ja, nun ist das ja legitim, dass man mit vorbereiteten Fragen trainiert und dass man also auch selbst, wenn spontane Fragen kommen, dann überlegt antworten kann. Er ist CEO eines Unternehmens. Er steht nicht zur Wahl. Er kann doch sich so darstellen, wie er es will eigentlich. Ne? Aber irgendwie dann doch nicht, weil er mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Faktor geworden ist. Er wurde von Peter Altmaier, dem Kanzleramtsminister, also dem Chef des Bundeskanzleramtes, eingeladen. Angela Merkel als Bundeskanzlerin hat in New York kurz mit ihm reden können und immer wieder gebetsmühlenartig die Frage, wie hältst du es mit dem Hass? Und dass er da so schlecht vorbereitet war und gesagt hat, wir haben einen schlechten Job in der Vergangenheit gemacht, lässt ja zwangsläufig die Frage zu, und warum kam die im Saal nicht? Wie willst du es denn besser machen? Was ist deine Vermutung?
Da ist in der Tat ausgewichen. Also im Grunde die Mechanismen, die sie jetzt angeschoben haben in der Zwischenzeit. Sie haben ja lange nichts gemacht und versucht, das Ganze totzuschweigen. Erst als dann der politische Druck auch aus Deutschland größer geworden ist und auch die US-Medien angefangen haben zu berichten, hat sich Facebook dort ja ein bisschen bewegt. Und ich muss sagen, dass die natürlich auch schon einiges gemacht haben. Und Facebook hat ja in der Vergangenheit bei vielen Situationen gar nicht konkret gesagt, wie viele Leute eigentlich denn an diesen Kommentaren arbeiten. Und da ist er diesmal ein bisschen konkreter geworden. Er sprach von Hunderten Mitarbeitern, die weltweit diese Kommentare, die Hasskommentare betreuen. Da muss man wirklich sagen, bei fast 1,6 Milliarden aktiven Nutzern ist das natürlich ein sehr geringer Wert. Da könnte man schon fast mit tausenden Mitarbeitern rechnen, die sich darum kümmern. Und
oder mit intelligenten Algorithmen, die nach irgendwelchen Stichwörtern suchen, wo man wenigstens was vorgefiltert bekäme.
Hier als kurzfristige Lösung hat er ja 200 Mitarbeiter, die nicht direkt bei Facebook, aber über die Bertelsmann-Tochter Avato angestellt sind, angesprochen, die die Kommentare zwar nicht löschen, aber zumindest vorfiltern und zur Löschung vorschlagen. Und das ist eigentlich schon mal, also so konkret ist Facebook, wenn man das sich mal weltweit die Kommunikation von denen anschaut, eher selten geworden.
Und aber was ist zum Beispiel, wenn man Hass gegen den Krieg hat? Manchmal steckt ja auch die Liebe im Detail und dann ist das Zensur.
Ja, und deswegen, es gibt zum Beispiel andere Länder, in denen, also wir in Deutschland sagen, Facebook löscht zu wenig. Es gibt in andere Länder, und das passt genau zu dem, was du sagst, Jörg, Facebook löscht zu viel. Das ist zum Beispiel im osteuropäischen Raum der Fall, weil da einfach auch von Meinungsfreiheit oder was man sagen darf, ein ganz anderes Verständnis da ist. Aber zum Beispiel, gerade wenn wir uns jetzt mal die ganze Flüchtlingsdiskussion anschauen, Facebook fragt, gegen wen richtet sich der Hass? Und in Deutschland ist halt das Problem, dass sich das gegen Migranten, gegen Flüchtlinge richtet. Und das ist keine der sogenannten Schutzgruppen, die bisher auf dem Löschindex von Facebook standen. Und das hat Facebook geändert, dass jetzt Flüchtlinge oder Migranten auch zu den schutzbedürftigen Gruppen gehören, die gelöscht werden, wenn es Hassbotschaften gegen sie konkret gibt. Das heißt, du kannst etwas hassen, aber wenn das jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Minderheit ist oder irgendwie eine bestimmte Religion oder eine bestimmte Volksgruppe, dann ist das nicht löschwürdig, weil das allgemeiner Hass ist. So, und das ist so diese feine Linie, die Facebook da zieht. Das ist halt Facebook selbst sagt ein internationaler Standard. Ich sehe es eher als amerikanischen Standard. Und das deckt sich nicht mit dem, so wie wir das eigentlich verstehen, was Hetze ist und was nicht.
Kommen wir nochmal zum Themenmix. Das war ja nur eine Frage, die eben leider dann doch unbefriedigend beantwortet wurde. Es gab ein breites Themenspektrum vom Gefühl des Vaterwerdens über sein Verhältnis zum Hund, aber auch hin bis zur künstlichen Intelligenz. Wie siehst du eigentlich den Schwerpunkt seiner Mission hier in Deutschland? Was wollte er eigentlich tatsächlich hier? Hat man das rausfiltern können bei dem Townhall-Gespräch?
Also ich fand es echt ganz schön, was ein RP-Kollege von mir gesagt hatte, nämlich, dass das Mark Zuckerberg auf Gefällt-mir-Mission ist. Und das stimmt wirklich sehr. Und ich glaube, das ging auch dem Publikum so. Ich habe mit Lina Timm gesprochen. Sie hatte sich über Facebook beworben, daran teilzunehmen und ist auch schon ausgewählt worden. Sie konnte zwar keine Frage stellen, aber hier ist das, was sie am Ende mitgenommen hat.
Ja, ich weiß jetzt, dass er sehr gerne Vater ist und seine Tochter badet und sein Hund völlig okay damit ist, dass er jetzt eine Tochter hat. Ich fand es inhaltlich leider sehr dünn. Ich hätte gerne ein bisschen was über technische Innovationen gehört, was sie so planen, was sie vorhaben in der Zukunft. Insgesamt ist so der Eindruck geblieben, dass er wenig rausgelassen hat, was sie vorhaben und die Strategie dahinter vielleicht eher war, ihn als total sympathischen Typen rüberkommen zu lassen. Das haben sie geschafft.
Was ich aber persönlich gut fand, Mark Zuckerberg meinte, Berlin habe etwas mit Facebook gemeinsam, beide seien erst zu 1% fertig. Das ist ein Status, dem ihm gefällt. Und er lobte Deutschland zum Beispiel auch für seinen Einsatz bei den Flüchtlingen. Er wünscht sich von den USA, dass sie sich in der Flüchtlingsfrage auch ein Beispiel an Deutschland nehmen würden.
Nun hat ja Mark Zuckerberg planmäßig, kann man fast sagen, war bestimmt kein Zufall, die Möglichkeit geschaffen, nicht nur zu liken mit Hilfe eines Emoji, sondern durch verschiedene kleine Bildchen auch zu signalisieren, es gefällt mir nicht oder es ist sehr spaßig und so weiter. Wenn du in diesem Spektrum jetzt Mark Zuckerberg vielleicht mal Noten verteilen würdest, wie würdest du diesen Auftritt in Berlin in der Town Hall, in diesem Q&A-Format einschätzen? Ist das ein Daumen nach oben? Ist das eher so ein kleines Wein oder Daumen nach unten? Ich weiß gar nicht, Daumen nach unten gibt es gar nicht.
Das war auch eine Frage. Also ein Dislike-Button wird es nicht geben. Das hat Facebook auch noch heute bestätigt. Ich würde sagen, ich würde mit den Emotionen gar nicht so sehr arbeiten, weil die sehr stark sind. Wow, oder dass man traurig ist, dass man extrem aufgeregt, überrascht ist. Sondern ich würde einfach mit dem Gefällt mir arbeiten, weil ich schon die Symbole, die Facebook, die Signale, die Facebook jetzt von sich gibt, als wichtig empfinde. Also das heißt, es passiert hinter den Kulissen was, dass sie jetzt nicht alles so erzählen, nicht so transparent machen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Das ist in der Tat vielleicht ein Problem, aber es bewegt sich was, muss man wirklich sagen. Wenn man sich schaut, dass es hier wirklich ein Unternehmen ist, was 1,6 Milliarden Nutzer, die den Service jeden Monat nutzen, ist das halt auch schon ein Tanker, der bewegt werden muss. Und dass das nicht alles von heute auf morgen geht, das ist ja dann auch schon so interessant oder auch verständnisvoll. Ich fand auch noch interessant, so ein Aspekt bei den Fragen, da ging es eigentlich, das war so eine Frage, die mich sehr fasziniert hatte, die Frage nach der Filterbubble. Inwieweit Facebook als Filterbubble das nicht eine Gefahr ist, dass man nur im eigenen Saft schmort. Und da fand ich eine Aussage von Mark Zuckerberg sehr interessant. Er hat gesagt, dass soziale Netzwerke eigentlich dazu führen, dadurch, dass man sich ja mit seinen Freunden vernetzt, dass man doch auch Meinungen zu sehen bekommt, die man eigentlich erstmal so per se nicht so gut findet. Und das würde sich auch von den klassischen Medien unterscheiden. Denn wenn ich jetzt einen Fernsehsender mal einschalte, eine bestimmte Zeitung sehe, dann weiß ich ja, was ich bekomme. Ich weiß, in welche politische Richtung dieser Sender, diese Zeitung schreibt oder in diese Richtung sendet. Und da werde ich eigentlich eher nicht mal eine gegensätzliche Meinung zu der mir genehm ist. Entweder weil ich die Konfrontation liebe oder weil ich die einzelnen oder weil ich damit übereinstimme und mich bestätigt sehen will. Und Mark Zuckerberg sagt, bei den sozialen Medien ist es so, dass so ja, 20% dann auch Inhalte sind, die nicht mit der eigenen Meinung einhergehen. Schon allein ergibt sich das so aus den Freundeskreiskonstellationen. Nur was er feststellt, ist, dass die Menschen, wenn sie in ihrer Timeline Meinungen entdecken, die ihnen nicht gefallen, dass sie die dann ausblenden. Und sie interagieren, das heißt zurück auf gefällt mir oder kommentieren oder empfehlen es weiter, wenn es eine Meinung ist, mit der sie übereinstimmen. Das heißt, es ist eher so ein Problem der Menschheit, dass man sich eher so einer eigenen Filterbubble bewegt und nicht so eher ein Problem der Algorithmen oder sozialen Netzwerke. Und er wüsste auch noch nicht, wie man das Problem lösen kann. Und das fand ich eigentlich eine sehr interessante Aussage.
Bleibt die Quintessenz, dass Druck weiterhin nötig ist, damit sich Facebook auch bewegt, weil aus eigener Kraft wird es jedenfalls nicht so schnell gehen, wie man es vielleicht gesellschaftlich braucht?
Ich glaube, das hat man in der Debatte um die Hasskommentare eindeutig so gesehen, dass eine Mischung aus öffentlichem Druck, Druck der Nutzer und aber auch seitens der Politik dazu beigetragen hat, dass sich höchstwahrscheinlich jetzt auch in Zukunft die Stimmung drehen wird.
Jetzt live würde ich ganz gerne den netzpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen bitten, ein Urteil abzugeben, Konstantin von Notz. Wenn Sie es denn hätten jetzt vor Augen, ich sage Sie nochmal, gefällt mir, würden Sie ein Herz vergeben, lachen oder ein Wow für Überraschung oder ein trauriges Gesicht mit einer Träne für traurig oder wütend rot im Gesicht?
Na, ich weiß nicht, eher so ein Icon mit so einem geraden, gerade gezogenem Mund. Es hatte dieser Besuch von allem etwas. Grundsätzlich ist natürlich interessant, wenn Mark Zuckerberg kommt, ein interessanter Unternehmer mit einem interessanten Unternehmen in einer interessanten Zeit, und deswegen ist so ein Besuch immer gut. Aber es gibt natürlich drängende Probleme und Fragen in diesem ganzen Umbruch, in dem wir im Augenblick leben und dessen Teil Facebook ist. Und da sind auch viele Fragen nicht konkret beantwortet worden.
Konnten Sie im Vorfeld da irgendwas machen oder mussten Sie jetzt darauf hören, was Herr Altmaier mit Zuckerberg besprochen hat? Also Altmaier noch mal gesagt, das ist der Chef des Bundeskanzleramts.
Ja, also wir hatten die Möglichkeit, in so einer Runde von Netzpolitikern kurz mit Mark Zuckerberg ein paar Worte zu wechseln. War eigentlich kein Raum für eine ernsthafte politische Diskussion, dabei gibt es viele wichtige Fragen.
Nennen Sie eine wichtige Frage, die Sie geklärt haben wollen.
Also die wichtigste Frage, die meiner Ansicht nach augenblicklich läuft, neben der Frage über Hate Speech, das haben Sie ja gerade diskutiert und da muss Facebook sich dringend bewegen, ist die Frage, ob der Staat Zugang zu diesen Daten nehmen darf. Das wird im Augenblick in den USA ausgefochten zwischen Apple und der Regierung, und das gleiche Problem gilt für Facebook. die Frage, darf der Staat auf diese Daten, die bei einem Unternehmen wie Facebook anfallen, die ganz sensibel sind, den Intimbereich von Menschen berühren, unter welchen Gesichtspunkten, unter welchen Kriterien darf der Staat da zugreifen? Das ist eine ganz wesentliche Frage, die auch vor dem Hintergrund der Snowden-Enthüllungen geklärt werden muss und wo sich meiner Ansicht nach ein Unternehmen wie Facebook ganz klar für Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte engagieren sollte.
Meint der netzpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, Konstantin von Notz, und ich bedanke mich für dieses Statement.
Ich danke Ihnen.
7 Jahre später schrieb Björn Staschen das Buch In der Social Media Falle. Medienmagazin vom 16. Dezember 2023.
Ich bin ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich habe die große Chance gehabt, für diesen Laden bei einem Inforadio NDR Info zu moderieren, als Korrespondent im Ausland zu arbeiten, als Referent eines Intendanten zu arbeiten. Ich habe diesen Laden wie meine Westentasche kennengelernt und ich habe gesehen, wie er sich verändern kann. Und in den letzten 4 Jahren habe ich im NDR ein Veränderungsprojekt geleitet, in dem wir, wie viele andere Häuser auch, versucht haben, bei uns alles, was Nachrichten macht, was heute NDR Info heißt, in eine große Redaktion umzuziehen. Also auch wirklich räumlich umzuziehen in Hamburg. Wir haben ja 2 Standorte, um am Ende die Menschen besser mit den Inhalten zu erreichen, die uns wichtig sind, auch über Kanäle, auf denen wir in der Vergangenheit nicht so stark waren. Und bei diesem 4 Jahre langen Prozess haben wir aus meiner Sicht viel Energie freigesetzt und am Ende sind wir nicht so weit gesprungen, wie wir hätten springen können. Und das ist was, was mich beschäftigt hat und wo ich lange darüber nachgedacht habe, woran hat das gelegen? Wenn wir sagen, wir wollen schneller werden, dann können nicht nur diese kleinen Einheiten schneller werden. Dann müssen die Unternehmen Verantwortung delegieren, mehr Vertrauen, mehr delegieren in kleine Einheiten, damit die schneller auch eigenverantwortlich entscheiden können.
Das war Björn Staschen. 1 Jahr ist es her in der Medienmagazin-Ausgabe vom 25. November 2022. Und ich dachte, Björn, in Hamburg, dass du ein Buch über den Norddeutschen Rundfunk schreiben würdest oder über die ARD, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seine Strukturprobleme, sein Potenzial, also weg von zentralistischen Strukturen, mehr Verantwortung in die Belegschaft hineingeben und so weiter. Aber in dieser vorweihnachtlichen Medienbuchsendung ist dein aktuelles Buch gelandet mit dem Titel In der Social Media Falle, wie wir unsere digitale Freiheit retten. Passenderweise zum Deutschlandstart vom Kurznachrichtendienst Threads des Facebook-Konzerns Meta. War das dein Kalkül?
Nee, mein Buch ist schon erschienen, bevor Threads jetzt in Deutschland auf den Markt gekommen ist.
Ja, aber es war ja klar, im April irgendwie in den USA, ja. Und dass das dann irgendwann mal nach Deutschland schwappt.
Ja, also es hat viel damit zu tun gehabt. Ich glaube, dass Meta genauso wie ich gedacht habe, es ist Zeit, was zu tun. Wir haben das aber mit einem ganz unterschiedlichen Wertegerüst dahinter getan. Meta hat das mit dem Wertegerüst getan, oh, da können wir neues Geld abschöpfen und Menschen auf einer monopolistischen Plattform magnetisch anziehen und an ein weiteres Silo einsperren und deren Daten abschöpfen. Und ich habe es getan mit Blick darauf, dass wir endlich lernen müssen, unsere Entscheidungen darüber, was wir in dieser digitalen Welt tun, etwas bewusster zu treffen, uns mehr Mühe zu geben und nicht so bequem zu sein und nicht immer die erstbeste Alternative zu nutzen, wenn wir am Ende unsere Freiheit und unsere Demokratie retten wollen.
Das sind sehr große Worte. Du hast dafür auch rund 200 Seiten gebraucht, das zu erklären. In dieser Medienmagazin-Ausgabe würde ich dich bitten, das vielleicht zu komprimieren. Erstmal mit der Frage, bist du überhaupt schon bei Threads oder hast du das ignoriert?
Ich habe meine Nutzung von X, vormals Twitter, von LinkedIn, von Threads und auch von TikTok komplett eingeschränkt.
Mein aber Account bei Mastodon, gibt's da noch. Ne? Bist du doch?
Genau, aber ich bin halt bei Mastodon und ich bin auch auf anderen Plattformen in diesem Fediverse, die also diesem ähnlichen Standard-Activity-Pub folgen, weil ich für mich gesagt habe, dass ich den Austausch, den ich suche, auch auf diesen alternativen Plattformen finde und ich für mich entschieden habe, dass ich die großen monolithischen, kommerziellen US-amerikanischen und chinesischen Dienste nicht mehr nutzen will. Zumindest probiere ich das jetzt mal eine Zeit lang aus und es läuft ganz gut.
Weil weil du siehst, und das ist ja quasi die Kernaussage deines Buches, die digitale Freiheit bedroht. Wenn man sich diesem, ich sag mal dann doch Kosmos der kommerziellen Anbieter, des, wie andere sagen, asozialen Mediums oder der Medien hingibt, kannst du das begründen, wo die digitale Freiheit von uns eingeschränkt wird?
Wenn ich das versuche kurz zu machen, dann würde das in etwa so gehen. Immer mehr von gesellschaftlichem Diskurs verlagert sich auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok. Wir sehen das bei Wahlen, wir sehen das im Ukraine-Krieg, wir sehen das auch mit Blick auf den Angriff der Hamas auf Israel. Und die Gefahr ist, dass einige wenige Inhaber dieser US-amerikanischen / chinesischen Plattform die Regeln bestimmen, wie dieser Diskurs stattfindet. Das, was polarisiert, wird auf den Plattformen amplifiziert, an viele Menschen ausgespielt. Wenn man Pech hat, wird ein Account gesperrt und es ist eine Blackbox, dieser Algorithmus. Wir können nicht entscheiden, wie gesellschaftliche Debatte abläuft. Und es ist so wichtig, dass wir das entscheiden können, dass die Gesprächsregeln für unsere Gesellschaft in unseren Händen liegen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir alle da hinschauen. Ich sage nicht, wir müssen alle da weg. Ich sage nur, wir müssen alle darüber nachdenken, was wir auf diesen Plattformen erledigen. Klammer auf, Fotos mit Oma teilen finde ich vollkommen in Ordnung. Und was eben nicht. Nicht in Ordnung finde ich zum Beispiel, dass ein NATO-Generalsekretär oder ein Bundeskanzler zuallererst auf X irgendwas verkündet und eben nicht auf einer demokratiefördernden Plattform. Ich verstehe nicht, warum öffentliche Institutionen, warum Politiker, aber auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch immer so viel exklusiv auch auf diesen Plattformen, auch YouTube gehört dazu, anbieten.
Ich kann eine Erklärung geben, weil da viele Leute sind und man die erreichen will.
Henne-Ei-Problem, Jörg, oder?
Ja, klar.
Also es... Genau, also wenn wir nach und nach unseren Inhalt eben auch auf alternativen Plattformen anbieten würden, dann würden Menschen da auch was Attraktives finden in den Momenten, wo sie danach suchen. Aber heute ist es so, ich habe gerade mal den RBB auf Mastodon gesucht, ich glaube, es gibt ihn noch nicht. Ich
finde aber die Tagesschau NDR, auf jeden Fall.
Tagesschau, ja. Genau, ich finde den SWR, aber warum sind nicht beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Sender oder auch Politiker zumindest verpflichtet, ihre Inhalte auch auf alternativen Plattformen.
Beim RBB ist es, glaube ich, eine Ressourcenfrage, ganz einfach. Ja. Aber du hast ja vor einem Jahr, obwohl du da raus bist, bei LinkedIn geschrieben, wir müssen handeln und Meinungsvielfalt sichern. Ich würde mich aber freuen, so weiter das Zitat, wenn wir dieses Thema endlich ernster nehmen und gemeinsam voranbringen würden mit diesem großen Netzwerk hier. Das hast du da nicht geschafft und hast dann aber das Buch geschrieben. Wird man ernster genommen mit einem auf Papier gedruckten Aufschrei?
Das weiß ich nicht genau. Und ich habe auch lange darüber überlegt, lange nachgedacht, schreibe ich das Buch jetzt oder nicht? Es kostet ja auch Zeit. Und schreibe ich eigentlich Sachen auf, die am Ende alle eigentlich schon wissen? Und es ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber am Ende habe ich gesagt, doch, ich schreibe es jetzt. Weil wenn meine drei Kinder mich irgendwann mal fragen, hast du eigentlich was getan, als du quasi gesehen hast, dass sich immer mehr Diskurs auf diese Plattformen verlagert und am Ende auch Gesellschaft dadurch beschädigt wird, kann ich zumindest sagen, Jungs, ich habe ein Buch geschrieben. Wie viel das bewirkt, weiß ich nicht. Es hilft natürlich total, wenn Sendungen wie eure sich dieses Themas annehmen und darüber reden. Und ich wünsche mir auch sehr viel mehr öffentliche Debatte, ne, über Medienpolitik. Medienpolitik muss wieder sexy werden. Und auch bei Maischberger oder von mir aus bei Markus Lanz muss sehr viel mehr über diese Themen geredet werden, obwohl sie so kompliziert sind. Das müssen wir schaffen. Wir müssen mehr darüber reden, in welchen Räumen wir wichtige gesellschaftliche Debatten und Diskurse führen.
Hast du denn, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, Reaktionen auf das Buch bekommen? Vielleicht auch von Führungspersönlichkeiten, die das ja in der Hand hätten?
Ich habe viele Reaktionen bekommen und ich habe das Gefühl, dass es auf der einen Seite dieses Bewusstsein gibt, ja, stimmt, irgendwie ist es nicht gut, was wir da machen. Und auf der anderen Seite ist es aber so kompliziert, es zu ändern. Und ich glaube, das ist es eben nicht. Es gibt dann immer diesen Reflex zu sagen, ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, der frühere Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich Wilhelm, hat mal gesagt, wir brauchen eine europäische Plattform, also was ganz Neues. Und dann sagen immer alle, kannst du vergessen, ist ja total illusorisch oder naiv. Es gibt schon so viele Alternativen und das zeigt ja auch das Buch, was du eben vorgestellt hast, Vera. Es gibt so viele Alternativen und wenn wir die stärken, wenn wir alle da mal hingehen und uns die mal angucken, wenn wir in den Schulen darüber reden, und auch in den Schulen lernen, diese Plattformen zu nutzen und nicht das beste Instagram-Video zu machen, dann glaube ich, kommen wir Schritt für Schritt voran. Es liegt halt auch an uns. Und da, ne, diese Reaktion, die kriege ich schon, dass Leute sagen, ja, was kann ich denn tun? Ich hatte eine spannende Diskussion mit Menschen, die Wissenschaftskommunikation machen, in Stiftungen, in Instituten wie einem Max-Planck-Institut, die gesagt haben, ja, wir erreichen dann unsere Menschen zwar nicht mehr, aber die Entscheidung für eine solche Plattform ist eben eine wertebasierte. Ich kann es mit Blick auf meine Stiftung und meine Arbeit mir eigentlich nicht mehr erlauben, auf X zu sein. Das sehen wir ja bei immer mehr Institutionen heute. Auch Radio Bremen zieht sich jetzt ja beispielsweise von X zurück. Eine wertebasierte Entscheidung für eine demokratiestärkende Plattform ist eben eine, der nach und nach mehr Menschen folgen. Und ich hoffe, dass das langsam gelingt. Vielleicht muss man sich von einer Idee verabschieden, von der Idee, dass es eben diese Plattformen gibt, auf denen man alle Menschen trifft und fast alles erledigen kann. Meine Prognose ist, dass die Zukunft eher darauf liegt, dass wir mehrere Plattformen nutzen, von denen eben nicht jede einzelne auch alles erfüllt. Das ist ein bisschen komplizierter, aber es wäre so wichtig.
Meint Björn Staschen, er schrieb das Buch in der Social-Media-Falle, wie wir unsere digitale Freiheit retten. Im S. Hirzel Verlag Stuttgart erschienen, wie schon erwähnt, im September 2023, auch von mir schon erwähnt, 200 Seiten, 24 Euro. Und es gibt natürlich eine E-Book-Ausgabe, die ist auch 2,10 Euro günstiger, auf jeden Fall. Und wir retten damit vielleicht die Bäume, aber auf anderer Weise eher vielleicht dann doch wieder, wenn es dann keine Wasserkraftwerke ist, die die Server betreibt, schädigen wir auch da. Also wir müssen da schon ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen ist Radio 1 hören über DAB Plus die klimafreundlichste Variante auch für diese Hinweise heute in der Medienbuchsendung kurz vor Weihnachten. Erstmal bis hierhin vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Nächste Woche gibt es eine neue Episode des Radio 1 Medienmagazins. Freue mich auch, wenn Sie live dabei sind. Immer samstags bei Radio 1 zwischen 18 und 19 Uhr. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.